Ein offener Kanal nach Moskau galt lange als Garant für Frieden in Europa. Die Instrumente kollektiver Sicherheit haben Russlands Überfall auf die Ukraine jedoch nicht verhindern können. Nun gibt es nur noch wenige internationale Plattformen, auf denen im russischen Krieg gegen die Ukraine ein Dialog mit Moskau möglich wäre. EU und NATO scheiden wegen der Rivalität zwischen Russland und dem Westen aus. Den Besuch des UNO-Generalsekretärs Ende April nutzte das Regime Putin lediglich für verschärfte Kriegsrhetorik. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa scheint seit dem russischen Überfall auf die Ukraine gelähmt. Dabei ist die OSZE die einzige sicherheitspolitische Organisation, in der neben Russland und den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion alle europäischen Länder, die USA und Kanada, vertreten sind. Taugt die OSZE als Brücke zwischen Russland und dem Westen? Das ist Thema dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit Cornelius Friesendorf, dem Leiter des Zentrums für OSZE-Forschung am IFSH Hamburg. Guten Tag, Herr Dr. Friesendorf.
Guten Tag, Frau Mattei.
Bevor wir über die OSZE als etwaige Dialogplattform mit Blick auf den Krieg in die Ukraine sprechen, könnten Sie die Organisation kurz skizzieren?
Die OSZE hat 57 Teilnehmerstaaten, wie es so schön heißt, von Vancouver bis Vladivostok, also nordamerikanische Staaten, europäische Staaten, Russland, alle postsowjetischen Staaten inklusive Zentralasien. Die OSZE ist die weltgrößte regionale Sicherheitsorganisation und hat verschiedenste Funktionen von der Rüstungskontrolle über den Schutz der Menschenrechte, den Schutz von Pressefreiheit, von nationalen Minderheiten und ganz wichtig der politische Dialog in Wien. Das heißt, jede Woche treffen sich Botschafter dieser 57 Teilnehmerstaaten, auch Militärexperten, um Diplomatie zu machen.
Und doch kennt sie kaum jemand. Warum ist die Organisation so blass?
Die OSZE hat tatsächlich ein Öffentlichkeitsproblem. Das liegt einerseits darin, dass vieles, was sie tut, gar nicht in die Öffentlichkeit gelangen soll. Nehmen Sie die Tätigkeiten des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten. Dessen Tätigkeit wurde mal bezeichnet als stille Diplomatie. Das heißt, das sind Dinge, wenn der vermittelt zwischen Regierungen und nationalen Minderheiten, um diese nationalen Minderheiten besser zu schützen, dann ist das nicht unbedingt schlau, das über die Presse zu machen, sondern Vertrauen zu gewinnen und im Stillen zu verhandeln, um für alle Seiten akzeptable Ergebnisse zu erreichen. Ein weiteres Problem der OSZE ist, dass Verlautbarungen zum Beispiel des Sekretariats in Wien quasi glatt gebügelt werden müssen, weil die Regierung dieser 57 Teilnehmerstaaten oftmals ganz genau hinschauen, was in den Texten steht, jedes Wort umdrehen. Und das macht die Lektüre dieser Texte teilweise anstrengend.
Was nun die Wirkung des russischen Angriffs auf die Ukraine angeht, das müsste die OSZE ja eigentlich ins Herz getroffen haben.
Also der russische Angriffskrieg war der größte Schock in der Geschichte der Organisation. Mir hat kürzlich jemand gesagt, die Geschichte der KSZE, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, die Vorgängerorganisation, hier gab es zumindest auf sowjetischer Seite ein Einverständnis unauffässlicher Seite, die Grundregeln zu akzeptieren. Und das haben wir jetzt nicht mehr mit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Das heißt, das Vertrauen ist völlig zerstört.
Vor allem ja deswegen, weil ein Mitglied der Organisation das andere angegriffen hat.
Genau, ein Grundprinzip der OSZE ist die Unverletzlichkeit von Grenzen. Ein weiteres Grundprinzip ist die Nichtanwendung militärischer Gewalt, also dass Konflikte friedlich gelöst werden müssen. Und diese Prinzipien wurden durch Russland mit Füßen getreten. Und das hat also auch einen großen Schockeffekt erzeugt.
Andere Organisationen haben Russlands Mitgliedschaft ausgesetzt, zum Beispiel der UNO-Menschenrechtsrat oder Russland sogar ausgeschlossen, so wie der Europarat. Was hat die OSZE oder wie will sie sich verhalten? Nach außen wirkt es so, als würde sie in Schockstarre verharren.
Es ist ein Dilemma, insbesondere für westliche Staaten, wie umgehen mit Russland. Die OSZE basiert auf dem Konsensprinzip. Das heißt, wenn es Entscheidungen gibt im Ständigen Rat, der sich jede Woche in Wien trifft, dann auf dem Ministerrat, der sich Ende des Jahres immer trifft, alle 57 Teilnehmerstaaten dürfen zumindest nicht gegen eine Entscheidung sein. Das heißt, sie müssen nicht aktiv mitstimmen, sondern es darf eben nur kein Veto geben. Und das Dilemma westlicher Staaten ist, dass dieser russische Angriffskrieg eigentlich Grund genug ist für einen Ausschluss Russlands. Es gibt jetzt aber in den Verfahrensregeln der OSZE keinen wirklichen Mechanismus, um einen Teilnehmerstaat auszuschließen. Es gibt einen Präzedenzfall und das ist der Ausschluss von Jugoslawien 1992 wegen Belgrads Politik in den jugoslawischen, im postjugoslawischen Kriegen. Und es gibt Teilnehmerstaaten, die darüber nachdenken, Russland auszuschließen. Das große Problem ist, es wäre nicht nur Russland, sondern Belarus würde wohl mitziehen. Und was ist mit den zentralasiatischen Staaten, die von Russland abhängen? Und was ist mit Armenien und vielleicht sogar Serbien? Das heißt, wir hätten nicht nur Russland, das nicht mehr da wäre, sondern möglicherweise die OSZE minus 6 oder 10. Und damit würde sie ihren Zweck verlieren.
Oder wenn diese Verbündeten Russlands bleiben würden, dann wären die natürlich in der Lage, das Prozedere zu blockieren.
Genau, also einmal ist die Frage, würden diese Verbündeten oder Staaten, die eben unter russischem Druck stehen, Tadschikistan zum Beispiel hat russische Truppen, Armenien, das Überleben Armeniens hängt wesentlich von Russland ab, Serbien ist sehr russlandorientiert, Kasachstan hat eine große russische Minderheit. Also eine Frage ist, würden diese Staaten mitstimmen beim Ausschluss von Russland? Und Belarus würde mit großer Sicherheit mit Russland dann gehen oder ausgeschlossen werden. Und dann sollten diese Staaten bleiben, könnten sie sich dem russischen Druck widersetzen, der sicher kommen würde, zum Beispiel bei gemeinsamer Beschlussfassung?
Dann stellt sich aber doch die Frage, wie könnte die OSZE dieses Dilemma vis-à-vis Moskau nun lösen? Also gibt es Möglichkeiten, diese Konsensregel zu umschiffen, ohne sich vor Wladimir Putins Karren spannen zu lassen?
Westliche Staaten versuchen natürlich, Russland nicht zu legitimieren. Das heißt, in den Beschlussgremien in Wien gibt es jedes Mal ganz klare Statements, insbesondere des polnischen OSZE-Vorsitzes, eine Verurteilung dieses russischen Angriffskrieges. Jetzt gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, mit Russland umzugehen, neben dem Ausschluss, der, wie gesagt, nicht wirklich realistisch ist. Das eine ist es, ja, so ein bisschen zu tricksen, quasi mit den Verfahrensregeln so zu spielen, dass es vielleicht gar keine Beschlüsse braucht und trotzdem das Budget weiterlaufen kann, die Feldmissionen weiterlaufen kann, es vielleicht noch nicht mal einen Vorsitz für 2024 gibt, weil Russland Estland abgelehnt hat. Also die Juristen sind da gerade sehr aktiv in Wien und die Diplomaten. Da wird sehr kreativ gedacht. Und eine zweite Option wäre, Entscheidungen zu fällen oder vorzubereiten und dann zu schauen, was passiert. Macht Russland mit? Macht Belarus mit? Das ist möglicherweise die beste Option, weil viele Diplomaten jetzt sagen, das Beste, was uns passieren könnte, ist, dass nur Russland geht und dass die anderen drin bleiben. Dann hätten wir nämlich viele dieser Blockaden nicht mehr, die es jetzt gibt. Aber es ist politisch risikoreich.
Welches Interesse hat Russland denn überhaupt an dieser OSZE-Mitgliedschaft?
Also alles, was wir machen können, ist zu versuchen, Gerüchte aufzuschnappen. Die Entscheidungen, die werden anscheinend von Präsident Putin und wenigen Personen um Präsident Putin herum getroffen. Das heißt, auch das, was in Wien sich abspielt, scheint nicht die strategischen Entscheidungen in Moskau zu beeinflussen. Deswegen können wir da auch nur die Gerüchteküche brodeln hören. Ich habe gehört, dass es einige Stimmen in Moskau gibt, nach denen Russland eigentlich ja die OSZE wieder verlassen sollte oder die Organisation für tot erklären sollte. Das können wir schlicht nicht sagen. Ich glaube, Russland hat ein Interesse zu bleiben. Es wird legitimiert durch die Mitgliedschaft in der Organisation. Es gibt das Konsensprinzip, was ähnlich wie im UN-Sicherheitsrat Russland schützt vor Mehrheitsentscheidungen zum Beispiel, die eigentlich politisch nicht denkbar sind in der OSZE. Und dann so Dinge wie militärischer Informationsaustausch. Das läuft ja weiter, wenn auch nach dem 24. Februar eingeschränkt. Und hier bekommt Russland Informationen zum Beispiel über westliche Militärmanöver und Operationen.
Und wie sieht es dann auf westlicher Seite aus? Kann der Westen denn darauf vertrauen, dass er noch Informationen gewinnt?
Das ist eine Frage, die sich insbesondere auf die konventionelle Rüstungskontrolle bezieht und auf Vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen. Und die OSZE hat eine ganz wichtige Rolle gespielt bei solchen vertrauensbildenden Maßnahmen. Das bedeutet zum Beispiel, dass Militärs eines Staates oder einer Gruppe von Staaten ein anderes Land besuchen, um Manöver zu beobachten, um Militärgerät zu beobachten. Und das funktioniert jetzt natürlich nicht mehr. Es gibt seit, das letzte Mal wurde das sogenannte Wiener Dokument 2011 aktualisiert. Das sieht eben solche gegenseitigen Inspektionen vor. Das stockt alles und ist jetzt völlig zum Erliegen gekommen. Aber es gibt weiterhin die Hoffnung, dass die OSZE eine Rolle spielen kann bei konventioneller Rüstungskontrolle und militärischer Vertrauensbildung. Putin wird nicht für immer im Amt sein können. Die russische Elite scheint auf seiner Linie zu sein. Wir wissen schlicht nicht, was passiert. Aber das ist sicher ein Hauptgrund, die OSZE zu erhalten für eine Zukunft dann nach Putin.
Das erscheint mir als ein sehr konservatives Ziel. Geht es für die OSZE wirklich ausschließlich um den Fortbestand der Organisation und die Erfüllung ihrer Kernaufgaben? Oder wird jetzt ganz konkret mit Blick auf den Krieg in der Ukraine zum Beispiel auch über Vermittlungsaufgaben nachgedacht?
Es gab die Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine. Die konnte nicht fortgesetzt werden. Der polnische Vorsitz hat sie vor kurzem für beendet erklärt, nachdem Russland Ende März quasi ein Veto eingelegt hat für die Fortsetzung der Mission. Das war eine Mission, die seit 2014 bestanden hat, mit zuletzt, ich glaube, 700 internationalen Mitarbeitern, sehr viel mehr nationalen Mitarbeitern. Also eine sehr große Mission zur Beobachtung des Waffenstillstandsabkommens auf Minsk basierend und der Implementierung der Minsk-Abkommen. Es gibt eine weitere OSZE-Mission immer noch in der Ukraine und das ist der Projektkoordinator, der mittlerweile in der Westukraine eigentlich fast nur noch humanitäre Hilfe leisten kann. Sollte es zu einem Waffenstillstand kommen und beide Seiten übereinstimmen, dann ist eine OSZE-Mission weiter denkbar. Und hier ist es dann wichtig, von der SMM zu lernen. Zum Beispiel könnte solch eine Mission lokale Waffenstillstände vereinbaren, wenn es auf strategischer Ebene eben ein Waffenstillstandsabkommen gibt. Oder auch humanitäre Hilfe leisten, dass zum Beispiel zivile Infrastruktur repariert werden kann. Also bei diesen zivilen Beobachtermissionen hat die OSZE einen großen Vorteil.
Wäre es auch denkbar, dass die OSZE-Spitze sich in, sagen wir mal, die Aushandlung eines Waffenstillstands zum Beispiel hineinbegibt oder sich daran beteiligt?
Ich halte das für unwahrscheinlich. Ich glaube, das sind Entscheidungen, Verhandlungen, die natürlich auf Arbeitsebene laufen, aber dann auf höchster politischer Ebene entschieden werden. Wien wird dann wichtiger, wenn es ein solches Übereinkommen gibt. Aber das ist sozusagen ein Graswurzelansatz, dass die Botschafter sich in Wiener Kaffeehaus oder in der Hofburg treffen und doch noch zu einem gemeinsamen Verständnis kommen und das dann durchdringt nach Kiew und Moskau und Washington, das ist unwahrscheinlich.
Schon nach der Annexion der Krim und dem Eingreifen in der Ostukraine 2014 durch Russland sollte die OSZE dort Krisen- und Konfliktmanagement übernehmen. So stellt das jedenfalls bis heute das deutsche Auswärtige Amt dar. War das überhaupt jemals realistisch?
Also man sollte die SMM nicht kleinreden. Sie hatte
die Sonderbeobachtermission.
Genau, die Sonderbeobachtermission in der Ukraine, die von 2014 bis eben vor kurzem bestand. Und diese Mission konnte den Krieg nicht beenden. Insofern wäre es quasi ungerecht gegenüber der OSZE, diese Erwartung zu haben. Wenn beide Seiten weiterkämpfen, dann kann eine Organisation, die auf Konsens basiert, eben nicht so viel machen. Trotzdem hat die Mission sehr viel erreicht. Sie hat Tausende von Berichten erstellt über Verletzungen des Waffenstillstands. Diese sind wichtig, um auch für später herauszufinden, was eigentlich passiert ist. Also die Missionen waren quasi die Augen und Ohren der internationalen Gemeinschaft vor Ort. Eine unabhängige Mission, weil natürlich die Konfliktparteien, was von denen kommt an Informationen, dem kann man nicht unbedingt trauen. Und gleichzeitig hat diese Mission sehr, sehr viele lokale Waffenstillstände vereinbart, die Menschen geholfen haben, die jeweiligen quasi Grenzen zu überschreiten, und die haben humanitäre Hilfe ermöglicht, diese lokalen Waffenstillstände. Also die OSZE muss immer aufpassen, Erwartungsmanagement zu betreiben. Aber das ist auch eine Aufgabe der Hauptstädte, dass die Hauptstädte die OSZE nicht abstrafen für etwas, was eigentlich politisch in den Hauptstädten geklärt werden muss.
Grundsätzlich ist es ja lange so gewesen, dass es dem Westen, insbesondere Europa, um Frieden mit Russland gegangen ist. Seit dem Angriff auf die Ukraine geht es aber um Sicherheit vor Russland. Ist das eigentlich so ganz grundsätzlich ein Schwenk, den die OSZE bewältigen kann?
Die OSZE ist eine inklusive Organisation. Das heißt, die ist ganz anders als NATO und die EU. NATO und die EU schließen Russland nicht ein. NATO verlässt sich auf Verteidigung und Abschreckung. Das ist nicht die Aufgabe der OSZE. Das heißt, eine robuste, bewaffnete OSZE-Mission zum Beispiel, die gegen den Willen eines Teilnehmerstaates Frieden durchsetzt, ist schlicht undenkbar. Ein wesentlicher Mehrwert der OSZE besteht in diesem regelmäßigen Dialog. Es ist eines der letzten Foren, wo russische Vertreter und westliche Vertreter sich noch treffen. Natürlich sind das vor allem seit dem 24. Februar insbesondere routinemäßige Anschuldigungen. Also das ist auch für die Diplomaten schlimm, natürlich sich diese russische Propaganda, dieses Gefasel über Neonazismus in der Ukraine jede Woche anhören zu müssen. Aber in Zeiten, wo wir wirklich ein Risiko eines bis hin zu einem Atomkrieg haben, eine nicht gewollte Eskalation, ist eigentlich jeder Kontakt wichtig. Und sei es nur, dass die russische Seite die westlichen Positionen besser versteht und umgekehrt.
Am Verständnis mangelt es aber ja möglicherweise gar nicht, sondern am Vertrauen. Ich meine, Grundlage jeden Dialogs ist doch Vertrauen. Und Russland hat über Monate Gesprächsbereitschaft signalisiert, zugleich aber einen Angriffskrieg vorbereitet. Was taugt es da noch, wenn man so einen Kanal offen hält?
Es gibt kein Vertrauen mehr. In Wien ist das Vertrauen durch den russischen Angriffskrieg völlig zerstört, und es wird Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, das wieder aufzubauen. Aber Vertrauen ist ein sehr schillerndes Konzept und ist praktisch ein Ideal. So wie eine Sicherheitsgemeinschaft, wie man sich das zwischen Frankreich und Deutschland immer vorstellt, dass ein Krieg zwischen Frankreich und Deutschland eigentlich nicht mehr denkbar ist. Das ist quasi die höchste Form des Vertrauens. Und da sind wir Lichtjahre entfernt, weil natürlich auch diese Methoden der russischen Führung, diese Geheimdienstmethoden und dieses Tarnen und Täuschen mittlerweile dazu geführt hat, dass eigentlich keinem einzigen Wort, das aus Moskau kommt oder auch vom russischen Botschafter in Wien, dass jemand dem noch glaubt.
Na, nicht nur das. Im Kalten Krieg hatte sich die Sowjetunion ja mit der europäischen Sicherheitsordnung arrangiert. Aber jetzt, das ist ja ganz klar, geht es Russland eher darum, den Westen oder Europa zurückzudrängen.
Genau, insofern ist die OSZE jetzt in einer fast schwierigeren Position als die KSZE, die ja 1975 also ins Leben gerufen wurde mit dem Helsinki Final Act. Und damals hatten die Sowjetunion und der Westen unterschiedliche Interessen. Die Sowjetunion wollte quasi eine Zementierung des Status quo in Europa, wollte eine Anerkennung der sowjetisch kontrollierten Gebiete der Warschauer Paktstaaten. Der Westen hat sehr stark auf Menschenrechte gesetzt, und die Sowjetunion hat fälschlicherweise angenommen, das können wir unterzeichnen, da passiert nicht viel, aber hat die Dynamik unterschätzt. Insofern gab es Interessen auf beiden Seiten und man hat sich geeinigt. Das Ziel ist es jetzt, wieder solche gemeinsamen Interessen zu finden. Und die gibt es ja auch jetzt zwischen Russland und dem Westen. Keiner will einen ungewollten Atomkrieg, eine ungewollte Eskalation. Es geht darum, weiter globale Risiken zu bekämpfen, Pandemien, Klimawandel. Es geht um nukleare Nichtproliferation und nukleare Rüstungskontrolle. Viele dieser Themen, da hat die OSZE keinen Wettbewerbsvorteil. Das müsste zum Beispiel ein späterer NATO-Russland-Rat machen, falls es sowas noch geben sollte, oder auch bilateral die USA und Moskau. Aber es gibt eben auch viele Gebiete, nehmen Sie konventionelle Rüstungskontrolle, wo die OSZE ein großes Potenzial hat. Und das jetzt alles zu zerschlagen oder die Organisation aufzugeben, wäre ein großer Verlust. Alle sagen immer, sollte die Organisation kaputt gehen, dann müsste sie wieder neu erfunden werden.
12:22 taugt die OSZE als Brücke zwischen Russland und dem Westen. Dazu das Gespräch mit Cornelius Friesendorf, Leiter des Zentrums für OSZE-Forschung. Herr Dr. Friesendorf, derzeit hat Polen den OSZE-Vorsitz. Sie haben das schon kurz erwähnt. Gerade Warschau stellt sich ja betont auf die Seite der Ukraine in diesem Krieg. Ist das ein Problem für die Organisation und für das Verhältnis zu Russland?
Es ist insbesondere schwierig für Polen. Polen hat Enormes geleistet bei der Aufnahme von Millionen von Flüchtlingen. Polen ist direkt bedroht durch die aggressive russische Politik. Und Polen setzt natürlich ganz stark auf Abschreckung und Verteidigung und damit auf die NATO. Und jetzt zufälligerweise hat Polen den Vorsitz der OSZE in dieser kritischen, gefährlichen Zeit. Das heißt, für Polen ist es ein großer Balanceakt. Der Vorsitz, der jedes Jahr wechselt, hat die Aufgabe, die Organisation über Wasser zu halten, idealerweise vorwärts zu bringen. Das bedeutet zum Beispiel, dass der polnische Botschafter sich jede Woche treffen sollte mit dem russischen Botschafter, um Entscheidungen vorzubereiten. Entscheidungen, die kommen ja nicht so aus dem blauen Himmel, sondern die müssen vorbereitet werden, diplomatisch. Und Polen hat die Devise ausgegeben, no business as usual. Das heißt also kein Zurück zu den üblichen Verhandlungsformaten wegen des russischen Angriffskriegs. Diese Politik gab es seitens westlicher Staaten schon nach 2014, seit der Krim-Annexion und dem russisch gesponserten Krieg in der Ostukraine. Aber das ist jetzt nochmal verschärft worden. Das heißt, es gab auch einige Situationen, wo westliche Diplomaten aufgestanden sind und den Raum verlassen haben, als der russische Botschafter sprach. Der das übrigens teilweise zu genießen scheint und dann sagt, möchte noch jemand den Raum verlassen. Also das ist schon eine unerträgliche Atmosphäre da in der Hofburg. Polen muss jetzt diesen Spagat hinbekommen. Einerseits die OSZE retten und andererseits die westliche Position verteidigen, Russland nicht zu legitimieren. Und das ist ganz schwierig.
Die Einigung auf den Umgang mit Russland in der OSZE ist deshalb ja so wichtig, weil Entscheidungen drängen. Sie haben eben gerade schon Entscheidungen erwähnt. Welche wären das denn jetzt, die drängendsten?
Eine Entscheidung ist die Fortsetzung des Projektkoordinators in der Ukraine, den es seit vielen, vielen Jahren gibt, der jetzt aus der Westukraine dort vor allem humanitäre Hilfe leistet. Und Ende Juni läuft dessen Mandat aus. Sollte es kein Konsens über ein neues Mandat geben, dann könnte der vielleicht finanziert werden durch extra budgetäre Beiträge, aber es wäre keine konsensbasierte OSZE-Mission mehr. Dann wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung in diesem Jahr ist das Budget. Das OSZE-Budget ist äußerst kärglich. Das sind weniger als 150 Millionen Euro. So viel kostet ein Kampfjet. Dieses Budget ist seit vielen, vielen Jahren gleich. Das heißt, nicht an die Inflation angeglichen. Deswegen de facto verliert die Organisation jedes Jahr Geld. Und es braucht dieses Jahr einen Konsensbeschluss über das Budget, damit die OSZE nicht mit monatlichen vorläufigen Budgets haushalten muss. Das ist nämlich eine Planungskatastrophe und es bindet die Organisation an Aktivitäten, die früher beschlossen wurden. Also keinerlei Flexibilität.
Können Sie das eigentlich erklären? Was ist der Kern dieses Streits, dieses ja schon lange währenden Streits um das OSZE-Budget?
Unterschiedliche Interessen von Staaten. Es gibt zum Beispiel Frankreich beschwert sich seit Jahren, dass es zu viel zahle, dass eigentlich diese nationalen Beiträge nochmal neu aufgedröselt werden müssten und geschaut werden muss, je nach Wirtschaftskraft, wie viel jeder Staat bezahlt. Dann gibt es Staaten, die die OSZE quasi in Geiselhaft nehmen, Aserbaidschan und Armenien, wegen des Konfliktes über Karabach. Das heißt, alles, was entschieden werden muss, da stellen diese Staaten eine Verbindung zu Karabach her. Insofern gibt es keinen Konsens für eine Erhöhung des Budgets. Im Gegenteil, das Sekretariat wird stark gemicromanaged durch die Staaten und Staaten üben über ihre Budgethoheit Druck auf die Organisation aus. Mhm. Also ohne einen gemeinsamen Geist, die Organisation voranzubringen, ist es sehr schwierig. Deswegen dümpelt die Organisation seit vielen Jahren vor sich her.
Ja, und deswegen ist es besonders misslich, dass es diesen Konflikt mit Russland jetzt gibt. Wenn die OSZE sich jetzt dazu verstehen sollte, auf Grundlage, sagen wir mal, des kleinsten gemeinsamen Nenners mit Russland zu handeln, würde das denn reichen, um die Arbeit zu sichern?
Das würde reichen. Also konventionell gedacht braucht die OSZE ein Budget. Und sie braucht einen Vorsitz. Nächstes Jahr wird Nordmazedonien den Vorsitz der OSZE haben. Aber für 2024 hat die Organisation noch keinen Vorsitz. 2025 wird es Finnland sein. Und jetzt, wie gesagt, es wird kreativ gedacht in Wien. Alle überlegen, falls wir keine Vorsitzentscheidung haben, könnten vielleicht Finnland und Mazedonien diese Zeit überbrücken. Aber das sind alles Situationen, die es noch nie gab in der OSZE. Eine weitere wichtige Entscheidung bezieht sich auf die Feldmission. Die OSZE hat Feldmissionen insbesondere in Zentralasien und auf dem Balkan. Die Mandate laufen Ende des Jahres aus und hier braucht es auch wieder Konsensentscheidungen für neue Mandate und neues Budget. Wenn die Missionen kein Geld haben, dann können sie einpacken.
Diese Feldmissionen, könnten Sie uns aufklären, was tun die konkret? Beispielsweise auf dem Balkan?
Auf dem Balkan, das sind noch sehr große Feldmissionen. Auf dem Balkan, das ist die Region, wo die OSZE noch am meisten machen kann, wo es auch irgendwie so ein implizites Einverständnis Russlands gibt, dass dort zum Beispiel auch Demokratisierungsprojekte vorangebracht werden können, dass da der Schutz von nationalen Minderheiten gestärkt wird. Das reicht teilweise sehr tief in die Regierungsführung hinein von Staaten, der Balkanstaaten. Warum tolerieren die Balkanstaaten das? Weil sie natürlich auch die EU-Beitrittsperspektive haben. Das heißt, die OSZE ist wichtig dafür, diese Staaten an den Acquis Communautaire der Europäischen Union heranzuführen. In Zentralasien sieht es anders aus. Das sind größtenteils sehr autoritäre Staaten. Nehmen Sie Turkmenistan und Tadschikistan. Die sind, wenn man die Freiheitsindizes anschaut, irgendwo dabei bei Nordkorea und Syrien. Also Staaten, die jetzt nicht unbedingt dem westlichen demokratischen Ideal entsprechen. Trotzdem haben die Feldmissionen, die machen Dinge, die Gaststaaten akzeptieren. Das heißt, jede Aktivität muss vom Außenministerium genehmigt werden. Aber auch hier gibt es kleinste gemeinsame Nenner, zum Beispiel bei wirtschaftlicher Konnektivität. China wird immer dominanter in Zentralasien. Und hier haben diese Staaten ein großes Interesse auch an der Expertise dieser Feldmission.
Herr Dr. Friesendorf, wie weit reicht eigentlich der Ehrgeiz der Organisation der OSZE als internationale Akteurin?
Die OSZE hat sehr viele Aufgaben und die Priorisierung ist schwierig, weil es hängt immer davon ab, was ihnen am wichtigsten ist. Zum Beispiel für Menschenrechtsaktivisten ist die OSZE sehr, sehr wichtig. Es gibt die europaweit größte Konferenz zu Menschenrechten von der OSZE bzw. von ODIHR in Warschau organisiert. Die findet jedes Jahr statt, zwei Wochen lang. Kennt kaum jemand, das ist dann auch wieder ein Öffentlichkeitsproblem. Aber das ist ein ganz wichtiges Forum, zum Beispiel für Nichtregierungsorganisationen, dahin zu kommen. Dann der Beauftragte für die Medienfreiheit, der unterstützt internationale Normen, die natürlich jetzt keine freien Medien in Aserbaidschan oder Weißrussland schaffen können, aber zumindest werden diese Normen am Leben gehalten. Eine Kernaufgabe ist sicherlich der politische Dialog zwischen West und, ja, sagen wir mal, Ost jetzt wieder, also Russland und westlichen Staaten. Und nochmal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, was passiert, wenn Russland nicht mehr dabei ist, dann fehlt dieses wesentliche Element des politischen Dialogs. Aber ich glaube, wir müssen in dieser außergewöhnlichen Zeit auch die OSZE denken, möglicherweise ohne diesen Dialog. Und vielleicht kann Russland irgendwann wieder dazukommen.
Dann wüsste ich aber schon gerne von Ihnen, ob die OSZE auch, sagen wir mal, Kollateralschaden des russischen Kriegs in der Ukraine werden könnte.
Es ist möglich, wobei Kollegen und Kolleginnen, die sich mit dem Tod von internationalen Organisationen beschäftigen, sagen, dass internationale Organisationen sehr resilient sind. Das ist eigentlich wie jede Organisation. Die entwickeln dann einen erstaunlichen Überlebenstrieb und sind sehr, sehr kreativ. Das heißt zum Beispiel, machen jetzt die Feldmissionen in Zentralasien Programme, auch um mit Sicherheitsrisiken, die mit Afghanistan zusammenhängen, fertig zu werden. Das ist Drogenhandel, Waffenhandel und hier hat auch Russland ein Interesse. Insofern ist es wichtig, diese gemeinsamen Interessen zu finden. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass die OSZE nicht mehr existieren wird, aber es wird eine andere Organisation sein. Und hier gibt es ganz viele Dilemmata. Zum Beispiel haben wir viele etablierte Autokratien in der OSZE jetzt. Das war Anfang der 90er Jahre nicht so. End of history, Sie erinnern sich, Demokratie hat gesiegt, alle werden demokratisch. Und jetzt haben wir in der Organisation viele Staaten, die zum Beispiel Wahlbeobachtung oder eine demokratische Kontrolle des Sicherheitssektors, für die ist das eine Gefährdung von Regimestabilität. Insofern ist die Frage, wie kann man die Organisation anpassen an die Interessen ihrer Teilnehmerstaaten, ohne dass sie zum reinen Konferenzformat zurückgeht. Wobei das natürlich auch eine Option ist, zurück zur KSZE.
Ja, aber die hat natürlich in ihrem Kern auch diesen Demokratie- und Menschenrechtsauftrag. Das ist doch ein Spagat, der gar nicht zu leisten wäre.
Die KSZE hatte natürlich in dem sogenannten Dekalog, also in dem Helsinki Final Act, standen die Menschenrechte. Es gab keine Institutionen, die diese Menschenrechte systematisch überprüft haben und unterstützt haben. Dagegen haben sie jetzt die drei Institutionen in Warschau, in Den Haag und in Wien. Und die versuchen das aktiv. Und die sind dann natürlich ein Dorn im Auge von autoritären Staaten. Gleichzeitig gibt es westliche Staaten, insbesondere Schweden, die USA, die diese Organisation sehr stark unterstützen. Das heißt, die sehen die OSZE auch als Mittel zur Demokratisierung dieser autoritären Staaten. Insofern haben wir sehr, sehr unterschiedliche Interessen. Und Regierungen müssen verstehen, dass sie nicht alles bekommen können, sondern müssen Kompromisse schließen.
Könnte es denn auf Dauer auch so sein, dass die OSZE zu so einer Art Dienstleister zur Demokratieförderung reduziert?
Also Demokratieförderung ist eigentlich eines der schwierigsten Themen. Wie gesagt, wieder Konsensprinzip. Das heißt, wenn die Missionsleiter in Zentralasien mit ihren Kontakten im Außenministerium sprechen, mit dem Diplomaten, dann müssen diese Gaststaatendiplomaten alles abnicken, was die OSZE vorschlägt. Und hier gibt es eben meist unsichtbare rote Linien. Ne? Also alles, was Regimestabilität gefährdet, nicht. Dagegen, man kann auch schon, nicht gewollte Korruption bekämpfen, Dinge, die die Legitimität dieser Staaten fördert. Aber diese klassische Demokratisierung der 90er Jahre, die ist eigentlich gar nicht mehr möglich.
Das sieht man ja zum Beispiel auch in solchen, sagen wir mal, illiberalen Demokratien wie Ungarn. Bei der letzten Wahl verlief das Prozedere zwar regelkonform, aber im Vorfeld und im Nachhinein entsprach nicht alles dem, was man unter einer Demokratie versteht. Also diese Autokratien oder illiberalen Demokratien verstehen es offenbar auch, sich anzupassen.
Die sind enorm innovativ. Zum Beispiel gibt es weiterhin autoritäre Staaten, die ODIHR, also das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte in Warschau, das Teil der OSZE ist, einladen, Wahlbeobachtung zu machen. Aber sie sind schlau genug, auch andere Organisationen einzuladen, nämlich solche, die nur aus autoritären Staaten bestehen. Und deren Berichte über die Fairness von Wahlen lesen sich anders als die ODIHR-Berichte. Und jetzt klassische Propagandataktik, kann man sagen, wir wissen es nicht so recht. Wir haben Bericht A und wir haben Bericht B. Suchen Sie sich was aus.
Zum Schluss noch einmal der Blick aufs Ganze. Was würde denn der europäischen Sicherheitsarchitektur fehlen, wenn die OSZE nicht überleben würde?
Also ich würde es weniger auf die OSZE beziehen, sondern vielleicht insgesamt auf die Möglichkeit von Kooperation und dem Besprechen gemeinsamer Interessen. Wir haben auch in Deutschland eine Debatte, wo es wo jeder, der über Kooperation nachdenkt und sei es nur Minimalkooperation, Verhinderung einer nicht gewollten Eskalation bis hin zum Nuklearkrieg, wo der dann als Russlandversteher bezeichnet wird. Es gibt hier immer mehr, immer lautere Stimmen, die sagen, eine europäische Sicherheitsordnung kann es nur ohne Russland geben. Das ist geschichtsvergessen. Wir hatten auch in den schwierigsten Zeiten des Kalten Krieges Kooperationsbedürfnis und das gibt es weiterhin, auch angesichts der globalen Herausforderungen, insbesondere der Klimakrise, wo natürlich dieser aktuelle Krieg nicht hilfreich ist. Aber wir müssen kurzfristig an Kooperation denken, um nicht gewollte Eskalation auszuschließen. Hier kann die OSZE auch einen Beitrag leisten. Und wir müssen mittellangfristig eine europäische Sicherheitsordnung auch mit Russland denken. Das bedeutet nicht, dass es jetzt ein vertrauensvolles Verhältnis gibt. Aber es muss eine Kooperation muss neben Abschreckung und Verteidigung eine Stabilisierung ermöglichen.
Und Sie sind zuversichtlich, dass das mit einem Russland, das den Westen zurückdrängen will und ja, sich an internationale Regeln nicht mehr hält, dass das möglich ist?
Wir müssen wieder in die Geschichte gehen und es wird jetzt sehr vereinfacht argumentiert. Es wird nämlich argumentiert, sehen Sie, es gab den russischen Angriff, das zeigt, Kooperation hat nicht funktioniert, aber methodisch gesehen stimmt diese Argumentation nicht. Wir hatten nämlich vor diesem Krieg sowohl Abschreckung und Verteidigung als auch Kooperation. Insofern kann man jetzt diesen Krieg nicht alleine auf das Versagen von Kooperation schieben. Der Kalte Krieg, wieder nicht geschichtsvergessen sein, hat gezeigt, dass man auch mit Gegnern kooperieren kann.
Vielen Dank, Herr Dr. Friesendorf.
Ich danke Ihnen.
Taugt die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zur Brücke zwischen Russland und dem Westen? Darum ging es diesmal bei 1222 im Gespräch mit dem Politologen Cornelius Friesendorf.
1222, das Gespräch am Wochenende. Sonnabends um 12.22 Uhr im RBB 24 Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter rbb24inforadio.de.